Den Abschnitt seht ihr schon an der Leinwand und auch unser Thema. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Welchen Einfluss hat die Zukunft auf dein Leben? Und wenn du heute wüsstest, wie es in 20, 30, 50 Jahren wäre, was würde sich ändern in deinem Leben? Wenn Leute, rechnen wir mal rückwärts, vor 20, 30, 50, 100 Jahren wissen würden, wie es heute aussieht, was hätten sie anders gemacht? Hätten sie anders investiert? Hätten sie anders gelebt? Oder so rum gefragt, wie würde sich dein Leben ändern, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Würde, was kommt in der Zukunft, wie sehr bestimmt das, wie wir jetzt leben? Nun, wir kennen nicht alle Details, was in ein paar Monaten, ein paar Jahren ist. Aber Gott hat uns offenbart, wie es enden wird. Und die Frage ist, lebe ich nach dem, was Gott sagt, kommen wird, damit ich vorbereitet bin für, wenn es kommt. Unser Text ist Matthäus 24 und ich möchte dort zuerst die ersten drei Verse vorlesen. Matthäus 24, Verse 1 bis 3. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihm auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht all dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also Jesus hatte hier gerade, müsst noch einmal, glaube ich, rüber, Martin, könnt ihr mir helfen, wenn es weitergeht? Okay, ja. Jesus hatte gerade zum letzten Mal den Tempel verlassen und bereitete jetzt seine Jünger auf das Ende vor. Und als sie diesen Tempel verließen, und das ist so eine Nachbildung, wie es zur damaligen Zeit ausgesehen haben könnte, blicken sie zurück und sehen dieses riesige Gebäude, diesen Tempel, und waren ganz angetan. Aber Jesus kündigt die Zerstörung an. Und darauf wollen seine Jünger wissen, und das ist ganz wichtig, ihre Frage in Vers 3. Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Verendung des Zeitalters? Und über dieses Kapitel ist unheimlich viel geschrieben und gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich möchte das gerne mit drei Fragen, und zwar zwei dieser Fragen, die hier aus diesem Text kommen, aufgliedern und dann noch eine weitere hinzufügen, ich glaube, die der Herr. Das erste ist, wann kommt das Ende? Denn er hatte ihnen gesagt, hier wird alles abgebrochen werden und sie fragen ihn, sage uns, wann wird das sein? Und Jesus beginnt seine Antwort in Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Immer wieder wurde versucht, das Ende vorherzusagen. Aber Jesus sagt gerade, lass dich nicht verführen. Da werden viele kommen, die werden vieles behaupten, lass dich nicht verführen. Und ich springe dann, damit wir unsere Frage so beantworten können, zu Vers 36 hier in Kapitel 24. Verse 36 bis 39. Dort lehrt Jesus und sagt, von jenem Tag, aber auch und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Sagt also gerade genau, dass niemand die Zeit kennt. Die Jünger waren mit der Antwort noch nicht so ganz zufrieden. Sie wollten ja wissen, ja wann passiert das denn? Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 1, dass nach Jesu Auferstehung zu seiner Himmelfahrt sie ihn noch einmal fragten. Dort heißt es, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten Jesus und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sachen, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Auch dann, darum geht es nicht, sagt es nicht. Und ich habe ihn nicht dran getan, aber weiß jemand den nächsten Vers? Auf euch aber wird Kraft kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Er sagte, passt auf, ihr fragt nach Zeit und Zeitpunkten. Ihr werdet es nicht wissen. Eure Konzentration ist nicht auf wann, sondern was ihr in der Zwischenzeit tut. Und ich möchte euch in dieser Zeit gebrauchen. Und wie wir hier gelesen haben, die Menschen werden weiterleben. Essen, trinken, heiraten, verheiratet werden. Und dann kommt es plötzlich. Aber dann ist es zu spät. Wir lesen in Matthäus 13, da sagt er, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussendern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Sagt, wenn dieses Ende kommt, dann kommt das Gericht. Dann haben wir keine Zeit mehr. Deswegen warnt Jesus vor diesem Abschnitt. Okay. Jesu Rückkehr wird nicht sanft und demütig sein, sondern, wie er es selber beschreibt, mit Macht und Herrlichkeit. Schau nochmal Verse 30 und 31 an, hier in Matthäus 24. Da sagt er, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis an den anderen. Er ist zum ersten Mal gekommen, demütig, oder wie es in Kapitel 21 hieß, sanftmütig und auf einem Esel reiten. Geboren in einem Stall, in einer Krippe. Aber wenn er wiederkommt, kommt er mit Macht und Herrlichkeit und kommt nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Aber er ist vorher gekommen, nicht mit Macht und Herrlichkeit, weil er erst als Retter kommen wollte. Mit jeder, der an ihn glaubt, vorbereitet ist und zu ihm kommt in die Herrlichkeit, dass er uns zu sich holt. Das ist seine Botschaft. Das ist sein Anliegen, dass wir daran teilnehmen können. Aber wenn er dann kommt, dann erfüllt sich Zacharja 12, Vers 9. Dort heißt es nämlich, und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das ist geschrieben rund 450 vor Christus. Und Jesus sagt hier, ihr werdet mich ablehnen, ihr werdet mich kreuzigen, aber ich werde wiederkommen. Und in dem wird genau erfüllt, was schon 450 Jahre vorher von Zacharja angekündigt worden war. Ihr werdet auf ihn blicken, ihr werdet auf den Sohn des Menschen blicken. Er wird kommen und ihr seht ihn als den, der durchstochen war. Und ich werde Geist der Gnade des Flehens ausgießen. Israel wird seinen Messias erkennen. Und wird sagen, wir haben es die ganze Zeit nicht gesehen. Er war gekommen, wir haben ihn abgelehnt. Aber jetzt nehmen wir ihn an und er wird sein Reich etablieren mit Israel. Wir wissen also nicht, wann das Ende kommt. Aber wir sollen bereit sein. Nochmal Vers 44. Ja, wie gesagt, um die Fragen zu beantworten, sonst gehe ich immer gerne den Text nacheinander durch, aber das würde in diesem Abschnitt, glaube ich, mehr Durcheinander kreieren, als dass es uns hilft. Deswegen Vers 44. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wie machen wir das? Wir tun das, indem wir sicherstellen, dass wir diese Beziehung zu dem Herrn haben und dass wir danach leben. Ich habe das nicht an der Leinwand, weil der Text auch ein bisschen lang wäre. Ich möchte, dass du, wenn du deine Bibel dabei hast, einmal aufschlägst zu 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Wir kommen gleich zu Matthäus zurück, also gern Finger drin halten. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die ersten 10 Verse. Dort finden wir nämlich von Paulus die gleiche Lehre. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Er hatte hier angekündigt und sagte, einer weiß die Zeit, aber ihr seid anders. Aber warum seid ihr anders? Nicht, weil ihr die Zeit wisst. Ist dir das aufgefallen? Ihr wacht. Ihr seid aufmerksam darauf. Okay? Aber nicht, weil ihr wisst, das ist an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit, sondern weil ihr wisst, wer kommt und weil ihr wisst, was euer Auftrag in der Zwischenzeit ist. Ihr seid bekleidet mit der Hoffnung des Heils. Ihr habt eine Hoffnung und deswegen lebt ihr dafür. Ihr seid gerechtfertigt worden durch Christus und deswegen lebt ihr in seiner Gerechtigkeit. Das ist die Vorbereitung, von der er hier spricht. Sie fragen, wann kommt das? Er sagt, keine Zeit. Und gerade wenn die Leute denken, jetzt nicht, jetzt ist alles ruhig, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, dann sagt er, ja, dann wird er kommen. Aber es gibt doch Anzeichen und auch in unserem Text, wenn du gesagt hast, warte mal, da waren ein paar Verse, die du übersprungen hast, da gibt es doch Anzeichen. Was ist mit denen? Wir kommen dazu. Was sind die Anzeichen für das Ende? Denn die Jünger hatten ja auch danach gefragt. Nochmal zurück, Vers 3. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters? Und hier wird es dann schwierig, weil Jesus hatte direkt vorher gesagt, ihr schaut hier diesen Tempel an und er sagt, ich lasse nicht einen Stein auf dem anderen. Steht dieser Tempel heute? Nein, der wurde um 70 nach Christus zerstört. So, sie fragen auf der einen Seite danach, auf der anderen Seite fragen sie danach, wann ist die Vollendung des Zeitalters, wann ist dein Kommen? In ihren Köpfen war, das muss ja direkt hintereinander kommen, das gehört doch zusammen. Und sie wussten nicht, dass sich dazwischen die Gnadenzeit der Gemeinde entfaltet. Okay? So, deswegen ist dann die Antwort mal auf das eine bezogen, mal auf das andere, weil er jetzt nicht sagt, okay, ich beantworte erst Teil 1 der Frage und dann beantworte ich Teil 2. Okay? Das ist die Schwierigkeit. Denn einiges bezieht sich auf den Tempel, ja, anderes eben nicht. Wenn wir nochmal schauen, Vers 29, da sagt er, gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das ist eindeutig noch nicht geschehen. Also wir können nicht sagen, dass das sich irgendwann schon erfüllt hat. Die Jünger aber rechneten mit der baldigen Erfüllung und wurden auch bestärkt darin durch Vers 34. Und der ist sehr schwer zu erklären, gebe ich zu, wir wollen ihn trotzdem lesen. Jesus sagt, Vers 34 hier in Matthäus 24, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Wir sagen, wir haben doch gerade Vers 29 gelesen und sagen, naja, das ist noch nicht geschehen. Jedenfalls nicht zu dem Ausmaß, dass man das zurechnen könnte. Okay. Nun, lasst uns den Vers vorher lesen. Vers 23, da heißt es, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Okay? So. Entweder man sagt, dieses Geschlecht ist, diese Generation ist die, zu denen Jesus zu dem Zeitpunkt spricht, dann muss sich das alles so bis 70, 80 nach Christus erfüllt haben. Weil dann wäre es die Generation. Aber wir haben schon gelesen, sagen, das passt nicht. Aber er sagt, wenn ihr dieses alles seht, dann wird es in der Generation sein. Das heißt, das kann genauso gut sein, dass er sagt, der dies dann alles erlebt, diese Anfänge, diese Zeichen sieht, von denen hier die Rede ist, dann wird es nicht mehr lange sein. Was dazwischen kommt, davon ist nicht die Rede. Okay? Das muss man alle eben bedenken. Jesus machte immer wieder Andeutung, dass die Erfüllung eine Weile dauern wird. Dass er nicht damit rechnet, das passiert jetzt, ich fahre auf in den Himmel und ein paar Minuten später ist das Ende da. Und das sehen wir zum Beispiel aus Lukas 19. Da ging, das ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, das ist direkt davor war die Situation mit Zachäus, wenn du länger in der Gemeinde groß geworden bist, kennst du garantiert die Geschichte. Auf die will ich nicht eingehen, aber direkt danach sagt er, während sie aber dies hörten, fügte er ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich sogleich erscheinen sollte. Das ist, was die Jünger gedacht haben. Und Jesus sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Und dann, es geht noch weiter, dieses Gleiche, aber er sagte, das kommt nicht gleich, sondern ich ziehe erstmal weg in ein anderes Reich, nämlich in das Reich meines Vaters, und ich werde dann wiederkommen. Aber das wird eine Weile dauern. Und er sagt wieder nicht die genaue Zeit voraus. Dass Gott sich so viel Zeit lässt, ist für viele ein Problem. Und sagen, wie weiß ich dann, dass sich das noch erfüllt, wenn das schon so lange dauert? Und Gott wusste, dass wir so denken würden, und er gibt uns eine Erklärung dafür. Nämlich in 2. Petrus 3, Verse 8 und 9. Da sagt er, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ich weiß, einige werden denken, das ist zu lange her, das dauert zu lange, das glaube ich nicht. Und er sagt vorauszusagen, ich weiß, dass einige so denken werden. Aber, schau mal her, einmal aus der Perspektive der Ewigkeit, was machen 1000 Jahre? Ja? Für uns ist es eine lange Zeit, klar. Aber für den Herrn und auch für uns bei ihm in der Ewigkeit. Und deswegen kann Paulus auch sagen, die Leiden, die ich jetzt leide, sind nichts im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit. Ja, zum einen, weil das so riesig groß und schön sein wird, zum anderen, wenn du sagst, ich weiß nicht, das waren ein paar Sekunden in Perspektive der Ewigkeit, die wir jetzt gelitten haben. Aber dann bin ich ewig beim Herrn, wenn wir diese Beziehung zu ihm haben. Aber er gibt hier eben auch das Motiv, warum Gott sich so viel Zeit lässt. Und der Grund bist du und bin ich. Weil er nicht will, dass irgendwer verloren geht. Wenn das so ist, dann ist das, weil wenn ich komme, kommt das Gericht. Aber ich möchte nicht, dass alle, die zu dem Zeitpunkt noch nicht errettet sind, dass sie verloren sind. Deswegen gebe ich Gnadenzeit. Deswegen warte ich noch, weil da sind noch Menschen, die ich nicht möchte, dass sie in die ewige Verdammnis kommen. Ich liebe sie, ich möchte sie retten. Und deswegen ist es immer noch Gnadenzeit. Und dennoch kommen immer wieder diese Vorboten. Und dann kommen wir auch zu dem, wo einige darauf gewartet haben. Okay, was ist zum Beispiel mit den Versen 6 bis 8. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Okay. Er sagte, hier fängt es an, aber betont hier, das ist der Anfang der Wehen, es ist noch nicht das Ende. Es zeigt uns, dass wir in einer kaputten Welt leben. In einer Welt, die mit Sünde behaftet ist. Und Christus wird kommen und er wird es recht richten. Aber noch ist Gnadenzeit, noch wartet er. Und dass wir in dieser Endzeit leben, das wird uns schon in Hebräer 1, Vers 1 erklärt. Dort heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei leise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also Ende der Tage, letzte Zeit, Endzeit beginnt mit dem Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Okay? Damit hat das angefangen, weil er sagt, danach ist nichts anderes Großes mehr notwendig, sondern er kommt dann wieder und baut sein Reich. Und diese Anzeichen, wir haben dieses gesehen, Hungersnöte, Kriege, Erdbeben, die hat es immer wieder gegeben. Und wir können sagen, hat sich vielleicht vervielfältigt, ja, ne? Aber ist trotzdem schwer einzuschätzen. Aber es gibt noch andere Anzeichen, zum Beispiel in Judas 17 und 18, dort heißt es, ihr aber Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihrem gottlosen Begierden wandeln. Das ist ein Zeichen. Gibt's das? Ja, Leute, die sich über den Glauben lustig machen und die einfach nach ihren eigenen Begierden wandeln, tun, was sie wollen, nicht danach fragen, was ist richtig, was ist verkehrt. Also das ist ein weiteres Zeichen, dass es sich naht. Ganz wichtig, Gott gibt diese Zeichen, damit wir in der Erwartung seines Kommens leben, ohne uns in Spekulationen zu verlieren. Seid bereit, seid jederzeit bereit. Das galt vor 2000 Jahren und wir sind heute 2000 Jahre näher, als es damals war. Ja? Und dann sagen, das ist seine Absicht, er gibt diese Sachen zu sagen, Leute, schlaft nicht ein, sagt nicht, ich habe noch ewig Zeit, mir passiert schon nichts. Sondern seid bereit, er kann jederzeit kommen. Und wir sollen für ihn jetzt schon leben. Ein weiteres Kriterium ist in Vers 14, wo er sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Dann wird das Ende kommen. Also man muss schon sagen, wir sind definitiv weiter, weil mittlerweile kann man überall auf der Welt das Evangelium hören. Ich habe nicht gesagt, mit den gleichen Möglichkeiten. Ich weiß, in einigen Ländern ist es erheblich schwieriger, wird es von der Regierung viel mehr unterdrückt, aber mit Internet und allem, es gibt Möglichkeiten und so wir können sehen, ja, es ist erheblich näher gekommen. Ein besonderes Zeichen wird aber auch noch erwähnt in Vers 15. Dort heißt es, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Dieses, von dem von Daniel die Rede ist, diesem Gräuel der Verwüstung, das kommt aus Daniel 9, Vers 27. Und dort heißt es, er wird stark machen, einen Bund für die vielen, eine Woche lang oder einmal eine siebener Zeit lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Ja? Mit diesem Gräuel, er sagte, das wird in der Mitte von dieser Jahreswochen sein. Das sind sieben Jahre, das kann man an anderen in Daniel 9 nachschauen. Ich kann dir das gerne in Ruhe mal erklären, das schaffe ich jetzt nicht auf die Schnelle. Aber darauf bezieht es sich. Aber warum heißt es dann, dass keiner die Zeit kennt? Weil keiner bis dahin wissen kann, wann dieses Ereignis stattfindet. Wenn das dann kommt, dann kann man rechnen, denn wir hatten Daniel 12 gelesen und am Ende hieß es, um von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, nämlich in der Hälfte dieser Siebenjahreswoche, dreieinhalb Jahre, und das passt nach der Zählung mit 1290 Tage, und glücklich, wer das überlebt und dann darüber hinaus bleibt, 1335 Tage. Also von da ab gibt es Daten, ja, aber keiner weiß, bis wann dieses oder wann dieses stattfinden wird. Und bis dahin ist es reine Spekulation. Die ganzen Zeichen beziehen sich auf Israel, auf das der Herr dann am Zeit der Ende zurückkommen wird. Das ist die 70. Woche von Daniel. Wieder, ich kann jetzt nicht die ganze Prophetie-Sache dort machen, aber Darauf bezieht es sich und sagte, dann sind wir in der 70. Woche und am Ende dessen wird der Herr wiederkommen. Da kann man dann rechnen. In der Zwischenzeit ist Gnadenzeit. Die hat Gott eingefügt und sagte, ich sage euch nicht, wann dieses zu Ende kommt. Weil wenn du wartest, bis es danach kommt, dann kommt das Gericht. Warte nicht, jetzt ist die Gnadenzeit, jetzt ist das Heil verkündigt. Und dass Gott das vorhat, er kündigt ja auch an in Römer 11. Und da sagt er, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Er sagte, im Moment arbeite ich mit den Nationen. Wenn dort die Vollzahl, alle die errettet werden, hineingekommen sind, dann wende ich mich wieder Israel zu. Dann kommt die 70. Woche von Daniel und direkt im Anschluss darauf dann die Wiederkunft des Herrn. Von daher verstehe ich es so, dass die Gemeinde zuerst entrückt wird, ohne vorherige Zeichen, wie es auch 1. Thessalonicher 4 heißt. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Irgendwann kommt er wieder. Und dann werden wir entrückt und wir werden beim Herrn sein. Da ist unsere Hoffnung. Nicht, dass wir es berechnen können, aber dass wir jetzt bereit sein können, weil wir wissen, die Toten in Christus oder wir, die wir da noch leben, die wir an ihn glauben, er wird uns zu sich holen. Und nichts und niemand kann uns trennen. Weder der eigene Tod, noch Umstände, noch Schwierigkeiten, noch Verfehlung unsererseits. Sondern er wird uns bewahren. Das sind Anzeichen, wo er gefragt hat, okay, die hatten gefragt, was ist die Zeit? Er sagt, keiner weiß die Zeit. Was sind Anzeichen? Hier sind ein paar, die ihr erkennen könnt, aber konzentriert euch nicht darauf. Und er sagte, genau wissen wird das keiner. Und deswegen kommen wir zu der dritten Frage. Und ich glaube, das ist, worauf Jesus den Schwerpunkt legt. Aber ich nicht den zeitlichen Schwerpunkt lege, keine Sorge. Wie sollen wir dann leben? Jesus Schwerpunkt ist weniger darauf, dass wir die Zeit kennen, als dass wir wissen, wie er möchte, dass wir leben. Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Jesus möchte, dass wir ausharren. Wir sollen ihm weiter vertrauen und nicht, wie es in dem Zusammenhang heißt, auf die ganzen falschen Propheten hören und sagen, der Prophet ist da oder Christus ist wiedergekommen und der ist dort in der Wüste oder der ist in New York oder der ist was weiß ich wo. Ja? Jesus sagt nicht, dass wir durch unser Ausharren die Errettung verdienen, sondern dass Gott in uns sagt, ja, er sagte, die ausharren. Ja? Und wir sollen ausharren. Aber wie tun wir das? 1. Korinther 1, Vers 8. Während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wer bewirkt, dass wir ausharren? Es ist nicht meine Anstrengung. Es ist nicht unsere Leistung, es ist seine Gnade. Er wird uns bewahren. Ja? Wir bleiben in seinem Wort, wir erinnern uns daran und er wird dann die Kraft geben. Nicht uns so festhalten, dass wir keine eigene Entscheidung treffen können, nicht, dass wir nicht sündigen können, ja? Aber er bewahrt uns und hält uns in seiner gnädigen Hand. So sollen wir uns am Wort Gottes orientieren. Vers 24 und 25. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wie kannst du vermeiden, dass du verführt wirst? Von den ganzen Spekulationen, die es ständig gibt. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Schaut in mein Wort, schaut, was ich euch gesagt habe. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Orientierung. Ja, und fast, ich will nicht sagen alle, aber viele, viele von den Sekten basieren auf irgendwelchen Vorhersagen, die sie getroffen haben und gesagt haben, dann und dann kommt der Herr wieder. Ja, oder wir sind jetzt die neuen Apostel und wir haben neue Offenbarungen und wir können euch sagen. Dann sagt er, nee, vertraut auf das Wort, Christus hat es uns vorhergesagt. Wenn wir ständig auf Zeichen schauen, werden wir leicht verführt. Aber wenn wir uns an Christus halten, bewahrt er uns. Ich möchte, dass wir ausharren. Zweitens, Jesus möchte, dass wir ihn erwarten. Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Ohne genau zu wissen, wann er kommt, wir sollen uns bereithalten. Wir sollen jeden Tag so leben, als wenn Jesus Christus heute kommen würde. Und mit der Überlegung, wenn du wüsstest, heute Abend, morgen früh würde der Herr kommen, was würdest du anders machen? Und dann lebe jeden Tag so. Lebe in seiner Erwartung, sagen, diese Sache, die mich im Moment so aufregt, wenn du heute Abend wiederkommst, ist es das wirklich wert? Ja? Oder dieses, wo ich so viel investiere und wo ich meine Hoffnung reinsetze. Wenn du wiederkommst, ist es das wert. Und ich sage nicht, dass wir nicht planen. Ich sage nicht, dass wir nicht so leben, auch bereit zu sein, wenn es noch längere Zeit dauert. Aber gleichzeitig zu sagen, Herr, wie möchtest du, dass ich heute lebe? Nicht so leben, dass es keinen Morgen mehr geben kann, weil ich mich so kaputt gemacht habe. Ja? Aber und zu leben, zu sagen, Herr, wie kann ich heute dir gefallen? Wie kann ich heute ausharren? Wie kann ich mich heute stärken, damit ich bereit bin? Und was sollten wir dann machen? Und das beantwortet in den letzten Versen dieses Kapitels, Verse 45 bis 51. Da sagt Jesus, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, ach, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus möchte, dass wir treu bleiben. Wir sollen weiter das tun, was er uns aufgetragen hat. Was war es hier? Was tut der gute Knecht? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Nicht der riesige Veranstaltung macht, nicht der irgendwie etwas Riesiges macht, sondern der treu das erfüllt. Es geht nicht darum, Zeichen zu deuten oder den Zeitpunkt zu erraten, sondern Gottes Auftrag zu erfüllen. Treu, Tag für Tag. Einfach sagen, Herr, was möchtest du, was tue ich zu diesem Zeitpunkt? Ein Diener muss nichts Spektakuläres leisten, aber er muss treu sein. Aber hier bei der Kehrseite sagte, wenn es aber ein böser Knecht ist, ja, und sagt, ach, der Herr lässt auf sich warten. Wenn wir uns also Zeit lassen und selber Herr spielen, dann zeigen wir, dass wir Heuchler sind. Weil, dann sind wir nicht mehr Knechte. Und wenn ich sage, ich esse, ich trinke, ich lebe, wie ich will, dann kann ich nicht sagen, ich bin des Herrn Knecht und tue nicht, was er sagt. Jesus sagt das. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ja? Aber diese Bereitschaft ist dann zu sagen, wenn wir seine Knechte sind, dass wir uns bereit halten und das tun, was er sagt. Und deswegen hier, viele machen sich Sorgen, wenn er hier sagt, in den letzten Vers, ne, er wird ihm entzweischneiden und ihm einen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Aber wovon ist hier gemeint? Er sagte, es ist ein böser Knecht. Ja, es ist einer, der nicht wirklich ein Knecht ist, der dem Herrn dient, der Christus erwartet. Sie reden vom Glauben, aber sie leben im Unglauben. Was für ein Unglaube? sie erwarten den Herrn nicht. Sie glauben Jesus nicht. Er hat gesagt, lebt so, ich komme wieder und es wird zu einer Zeit sein, wenn du es nicht erwartest. Wenn ich das nicht tue, wenn ich sage, diese Welt ist alles, was es gibt, ich muss es genießen, ich muss feiern, ich muss Erfolg haben, ich muss Karriere machen. Ich sage nicht, dass du das nicht zwischendurch machen darfst. Aber wenn das die Lebensausrichtung ist, dann sagt er, du zeigst mit deinem Leben, dass du nicht glaubst. Du kannst sagen, aber ich habe das Glaubensbekenntnis unterschrieben. Schön und gut, wir haben nie gesagt, dass dich das rettet. Du kannst sagen, ich habe ein Gebet gebetet. Mag sein. Aber der Glaube ist ein Überzeugtsein von dem, was Gott uns sagt. Und ihm wollen wir vertrauen. Dann werden wir ausharren. Er wird uns bewahren, er wird uns Kraft geben und er wird uns zu sich holen. Also nochmal, heißt das, man kann sein Heil verspielen? Nein, aber man kann Unglauben im Verhalten offenbaren. Weil wir können viel sagen, aber häufig zeigt es sich in dem, wie wir leben. Und Jesus will uns warnen, und das war der Anfangspunkt, nicht auf schöne Gebäude oder Versprechen zu vertrauen, sondern auf seine Rettung. Das Ende kommt. Bist du bereit? Nicht, indem du genau weißt, wann es ist, sondern indem du weißt, er ist mein Herr. Christus ist für mich gestorben, ich habe mein Vertrauen in ihn gesetzt und jetzt lebe ich für ihn, mit ihm. Ich höre auf ihn. Er leitet mich. Nein, ich mache nicht alles richtig. Ich bin nicht vollkommen. Aber er holt mich immer wieder zurück und ich halte mich an sein Wort. Und ich vertraue seinem Versprechen, dass sich ein solches Leben hier auf Erden, auch wenn es nicht immer leicht ist, dass es sich lohnt, weil er mich zu sich holen wird. Und dann werde ich nicht sagen, oh, weißt du, wie viel ich geleistet habe? Und dann sagen, Herr, es war durch deine Kraft, durch deine Gnade, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Hast du dieses? Bist du bereit? Wärst du dabei, wenn er heute Abend kommen sollte? Und lebst du so, dass du sagst, bloß nicht jetzt, das wäre peinlich. Sondern Herr, durch deine Gnade, ich bin bereit. Lass uns beten.
Himmlischer Vater.
Wir wollen immer gerne genau wissen. Aber du weißt, dass es besser für uns ist, dass wir es nicht genau wissen. Deswegen hast du es uns nicht gesagt. Du möchtest, dass wir es nicht auf die lange Bank schieben. Herr, und ich bete, wenn jemand hier ist und es hört und sagt, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, ich bin nicht bereit. Ich weiß nicht, dass ich versöhnt bin mit Gott durch Jesus Christus. Herr, ich bete, dass sie erkennen, sie können nur bereit sein, wenn sie Vergebung ihrer Schuld durch Jesus Christus haben. Herr, und für alle, die das haben, Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass unser Leben zeigt, dass wir dich erwarten. Dass wir mit dir, für dich leben, dass unsere Hoffnung nicht auf den vergänglichen materiellen Dingen dieser Welt ist, sondern auf unseren Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Herr, wirke du in uns, hilf uns danach zu leben und wir danken dir und wir preisen dich und bitten, dass du uns hilfst, dass wir das nicht nur im Gottesdienst verbal bekennen, sondern dass wir so überzeugt sind, dass unser Leben das beweist. In Jesu Namen. Amen.